Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, ich habe heute zwei Gäste im Gespräch. Einer davon ist weiblich. Name?
Sandra Kohlmann.
Alter?
45.
Geburtsort?
Mainz.
Sehr schön. Beruf?
Ich bin diplomierte Übersetzerin.
Haben Sie Hobbys? Und wenn ja, welche?
Ja, habe ich. Lesen würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Ich mache sehr gerne Sport, bin auch gerne in der Natur unterwegs, wandernd oder spazierengehend. Und wenn ich die Zeit habe, dann singe ich auch noch im Chor.
Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
Bleib neugierig.
Oh, das ist, gibt so Menschen, die haben an dieser Stelle immer so einen fertigen Spruch. Das weiß ich gar nicht, ob man das Leben so verkürzen kann, aber bleib neugierig ist, glaube ich, tatsächlich einer der wenigen Dinge, die an dieser Stelle recht gut funktionieren.
Ja, ich denke, da steckt ja die Gier nach Neuem drin, wenn man das mal wirklich sprachwissenschaftlich auseinandernimmt. Und ich denke, für uns alle ist es ganz wichtig, uns immer wieder mit neuem Wissen zu füttern, weil sonst bleiben wir stehen in unserer Entwicklung. Und ja, Stillstand ist langweilig.
Ja, und es gibt so viel zu entdecken. Das ist ja das Verrückte. Wir haben ja gar nicht genug Zeit, um das alles zu entdecken. Die Menschen, die mit Ihnen zu tun haben, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
Ich glaube, Sie finden eine sehr strukturierte Person, sehr akribisch, detailverliebt. Ich gucke wirklich gerne bis ganz tief rein. Ich bin wissbegierig, wie man vielleicht an dem Lebensmotto schon erkennt. Man würde mich, glaube ich, aber auch als hilfsbereit beschreiben. Das geht vielleicht auch teilweise ein Stück zu weit. Harmoniebedürftig. Das vielleicht teilweise auch in Richtung schon konfliktscheu. Loyal.
Oh, das ist eine ganze Menge, aber auch gerade ein schönes Beispiel, wie so positive Begriffe natürlich logischerweise auch immer die Kehrseite haben. Ne?
Das richtig.
Ist, ja, das ist, also ich kann das nachvollziehen, ja. So, dann haben wir das Ganze noch einmal. Mein zweiter Gast, Name?
Omar Zawa.
Alter?
Jetzt vor kurzem 53.
Geburtsort?
Da sage ich immer, leider Offenbach, ich wäre gerne Frankfurter. Hat ein bisschen was mit meinem Fußballverein zu tun. Ich bin schon sagen gesagt, Geburt, aber seit den Anfängen des Wahrnehmens für die Eintracht. Und ich bin in Offenbach zur Schule gegangen, ich bin dort aufgewachsen. Es war nicht eine einfache Zeit. Ich behaupte immer auswärts, wenn ich irgendwo getroffen bin, dass ich Frankfurter bin, aber in Wirklichkeit bin ich Offenbach.
Beruf?
Ich bin Orthopäde-Unfallchirurg und habe mich sehr spezialisiert auf das Thema Skoliose. Das sind Wirbelsäulenverkrümmungen, vor allem bei Kindern. Und bin auch Osteopath, Manualtherapeut.
Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche?
Ja, ich Sport, vor allem Fußball, aber vor allem koche ich sehr gerne, wenn ich ehrlich bin. Ich nutze das Kochen sehr gerne als Entspannung, als Abschalten und kann sehr kreativ kochen. Allerdings sieht die Küche entsprechend danach aus. Ich koche nicht nach Kochbuch, sondern das, was ich da habe und das, was ich denke, passt zueinander. So koche ich gerne. Ich würde behaupten, ich würde manche Gerichte nicht das zweite Mal kochen können hintereinander.
Was geht richtig gut?
Ich mag sehr gerne so Pfannengerichte und wie gesagt, dann gucke ich, was habe ich da an Sachen, die noch im Kühlschrank sind und mische die so ein bisschen zusammen und verfeine das aber schon mit Kräutern oder Soßen oder in dieser Richtung.
Ja, damit treibe ich ich mache das ähnlich, damit treibe ich meine Frau in den Wahnsinn. Das ist aber gut. Gibt es bei Ihnen sowas wie ein Lebensmotto?
Auf jeden Fall. Ich glaube, was für mich wichtig ist, dass man im wahrsten Sinne des Wortes fünf gerade lässt. Ich glaube, wir haben ganz viel Perfektionismus in unserer Gesellschaft. Und Perfektionismus hat nichts mit perfekt zu tun und nichts mit genau zu tun, sondern das ist insofern auch so etwas wie eine Angststörung und lässt Menschen manchmal auch das Wesentliche irgendwie verpassen und man sieht vor lauter Wald den Bäumen nicht sozusagen. Und das ist so eine Sache, die ich auch ganz oft in der Praxis erlebe, wie viele Menschen sich dadurch auch das Leben schwer machen, weil sie in diesen Perfektionismus einsteigen und dann nicht mehr so einfach rauskommen. Man verliert sich ganz oft in Details, in Kleinigkeiten, die überhaupt keine Rolle mehr spielen, aber trotzdem, weil es eben nicht in das System für diesenjenigen passt, dann so lösbar ist. Und ich finde, dieser Spruch, 5 Grad zu lassen, das muss ja schon was sagen, das sagt ja schon sehr viel. Genau.
Die Menschen, die mit Ihnen zu tun haben, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkennt man Sie?
Das ist eine schwere Frage, weil letztlich ist es immer schwierig, an selbst zu reden, aber ich glaube, dass ich schon ein sehr offener Mensch bin und vor allem auch eher positiv denkend, ausstrahlend, energiegebend. Ich glaube, dass wenn man mit mir zu tun hat, es kaum Tage gibt, wo ich schlecht drauf bin oder im Sinne von negativer Ausstrahlung habe. Was nicht bedeutet, dass man nachdenklich ist, dass man nicht einen Tag sauer sein kann oder böse oder traurig, aber es ist schon so, dass ich immer wieder lieber das Positive erkennen möchte, auch wenn es manchmal schwer fällt, aber trotzdem diesen Blick in dieser Richtung dann haben.
Sandra Kohlmann und Dr. Med. Omar Zabar sind meine Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Es geht heute um Redewendungen und Krankheitsbilder und vieles mehr. Dr. Med. Omar Zabar sind bei mir und Sandra Kohlmann.
Frau Kohlmann, Sie sind in Mainz auch aufgewachsen?
Nein, tatsächlich nicht. Ich bin da nur geboren und meine
Okay.
Eltern haben mich dann aus dem Krankenhaus mit nach Saulheim genommen und da habe ich dann meine Kindheit verbracht. Also bin schon in Rheinhessen geblieben.
Ja, das ich finde, das zählt zum Umland und das geht auch durch. Das heißt, das ist dann Kindheit auf dem rheinhessischen Land, ne?
Ja, genau. So kann man das sagen.
Okay, und wahrscheinlich war auch Kindheit, Jugend war auch alles dann in Saulheim.
Ja, also aufs Gymnasium gegangen bin ich in Alzey. Das hatten wir schlicht nicht in Saulheim. Aber ja, das war so im Wesentlichen mein Dunstkreis in der Jugend, ja.
Also ich bin ja tatsächlich in der Stadt groß geworden und heute lebe ich auf dem Land und ich habe das so zu schätzen gelernt. Also hätte mir das jemand mal gesagt, dass man so einem 2000 Einwohner-Dorf eigentlich zufrieden sein kann. Es ist wirklich perfekt. Es fehlt zwar vieles, aber man braucht es auch nicht.
Ja, ich denke, das kommt so ein bisschen tatsächlich drauf an, ja, welches Lebenskonzept man in dem Moment verfolgt. Also für mich war das in der Kindheit super, weil ich ja noch zu einer Generation gehöre, da hat man noch draußen gespielt und im Dreck gewühlt und das konnte ich auch besonders gut. Also wenn ich irgendwie sauber nach Hause kam, haben sich meine Eltern gefragt, wo ich war. Das passierte selten, aber das war eben toll. Und ich hab das wirklich sehr genossen. Diese Freiheiten auch auf dem Land, dass man nicht ständig gucken musste, damals noch, ob da jetzt ein Auto kommt oder man konnte halt die Kinder wirklich auch frei draußen spielen lassen und das war toll.
Also ich finde, dass mittlerweile, wir richten gerade hier in meinem kleinen Weindorf, da gibt es eine Stelle, wo Elterntaxis halten können, damit sie nicht direkt vor die Schule fahren. Und ich überlege, wann das passiert ist. Also ich durfte und musste jeden Tag alleine gehen.
Ja, ich auch. Also ich
Auch
zur
bei Regen,
Schule
genau.
alleine und dann später auch zum Bahnhof, um zur weiterführenden Schule zu fahren. Also ja, das funktionierte.
Eine Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle: Waren Sie eine gute Schülerin?
Ja, ich glaube schon. War ich? Mir ist allerdings nie was in den Schoß gefallen. Also ich musste mich auch wirklich dafür anstrengen, dass das so ist.
So, Offenbach war aber wirklich hoffentlich nur der Ort der Geburt.
Nein, ich bin auch dort aufgewachsen und
Okay.
ich bin dort auch gewachsen und habe dort auch gelebt und so klingt das auch nicht, mit Sicherheit nicht. Aber es ging mehr um, weil meine Freunde waren ja offenbar letztlich auch, sondern es ging mehr oder minder um den Fußballverein, den ich einfach da eine andere Perspektive. Und damals zu meiner Zeit war ja die Kickers waren ja viel stärker, da war ja schon viel Konkurrenz. Deswegen war das ja anders wie jetzt, wo jetzt die verschiedenen Ligen sind. Aber an sich bin ich in Offenbach aufgewachsen, dort auch zur Schule und ja, einen sehr, sehr positiven Bezug ins Rhein-Main-Gebiet, ja. Wenn Sie
Ich
mich
finde
jetzt so
an.
fragen, wie ich in der Schule war, da muss ich sagen, ich war nicht ein guter Schüler. Ich war tatsächlich eher durchschnittlich. Ich habe Realschulabschluss im Durchschnitt geschrieben und niemals, also nie, keiner meiner Lehrer hätte jemals gedacht, dass ich Medizin studiere, was für mich aber dennoch seit dem 5. Lebensjahr klar war. Ich hatte als Kind ein Erlebnis, wo ich gestürzt war mit einem Roller und hatte mir das Kinn aufgeschlagen und habe dann natürlich so eine starke Blutung und bin ins Krankenhaus gekommen. Und das Erlebnis, was ich dort erlebt habe, die Aura, auch ich habe diesen Arzt nie gesehen, aber als ich dann in diesem OP war und das Licht so auf mich geleuchtet war und wie alle sich so beruhigten, das hat mich so imponiert, dass ich gesagt habe, ich möchte Arzt werden. Natürlich nicht mit dem Wissen, dass man da Abitur für braucht und ganz schlau sein muss. Und war es in der schulischen Ebene auf keinen Fall und hatte erst die Realschule abgeschlossen, bin dann, weil meine Brüder entsprechend auch so den gleichen Weg gegangen sind, über die gewerbliche technische Schule das Abitur erlangt und dort, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich wollte weniger was mit Technik sonst was, sondern nur Medizin. Habe dann über Wartezeit, über das freie soziale Jahr, ich glaube, gut 3, 3,5 Jahre gewartet, bis ich meinen Studienplatz hatte. Aber als ich den hatte, habe ich tatsächlich in 7 Jahren studiert mit jeweils einem Lernsemester und habe sehr schnell meinen Facharzt gemacht. Und das ist auch das, was ich immer sage zu meinen Patienten, dass man Medizin nicht studieren sollte, wenn man eine 1,0 hat, sondern wenn man der festen Überzeugung ist, das auch von innerlich tun zu wollen. Und die Note natürlich spielt eine Rolle, weil man letztlich ein Abitur haben muss, aber es ist nicht entscheidend. Und wenn man so manchmal sieht, welche 1,0er-Kollegen oder Mitschüler in der Schule waren, wenn die später Arzt geworden sind, glaube nicht, dass die sympathischer geworden sind. Und
Ich kenne das hier aus diesem Journalistikbereich. Wir haben echt total viele Menschen, die hier Praktikum machen und mit Zeugnissen, da schlackere ich wirklich mit den Ohren als Schulabbrecher, wenn ich die sehe. Da sehen wir wirklich 1-0er-Schnitte, aber dann kommt das reale Leben, die Probe, einen Termin wahrzunehmen und ein paar Fragen jemanden zu stellen. Und da merkt man halt, zwischen theoretischem Wissen, das man sich in den Kopf gehauen hat, und das anzuwenden im Leben, liegen Welten.
ja, und in der Medizin ja noch mehr eigentlich auch, was Empathie und Empathie ist ja nicht Sympathie, sondern auch das Mitgefühl oder ja, also das den Patienten wirklich zu empfinden, in seiner Wahrnehmung erstmal zu bleiben. Und das fällt natürlich manch anderen schwerer, der einfach das einfach abstrakt durchgelernt hat und auch auswendig gelernt hat oder wie auch immer er sein Studium durchgezogen hat. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man wirklich jeden Mut machen muss, der jetzt nicht optimal in der Schule ist, auch das Thema Blut, ich habe Angst vor Blut. Man hat ja so viel Stress im Studium, dass man keine Sekunde nach Blut nachdenkt oder so. Man ist ja in einer ganz anderen Rolle. Auch das Thema haben ja viele, weil man nicht Medizin studieren möchte. Und das ist mit Sicherheit mein Traumberuf gewesen. Und ich bin so dankbar und so, dass ich das so studieren durfte und lebe jeden Tag mit dieser Dankbarkeit, egal wie stressig das manchmal auch sein kann, wie abgeschlagen man manchmal ist. Und bin froh, dass ich das abschaffen dürfen.
Ich muss noch eine Anekdote zu Offenbach loswerden, weil ich hatte dort auch mal Freunde wohnen. Und was wirklich lustig ist an Offenbach, wenn Fußball gespielt wird, egal welches Land gewinnt, es ist immer ein Autokorso unterwegs.
Das ist wirklich auch noch, auch Frankfurt eigentlich auch sehr international, das
Ich
stimmt wirklich.
kannte es damals nur aus Offenbach und ich fand es halt lustig. Und wenn man dann da sitzt und sagt, was weiß ich, jetzt hat irgendwie das und das Land gewonnen und tatsächlich kurze Zeit später ist der Autokorso unterwegs.
Ja.
Und ich finde, das hat für mich ein positives Bild auch, ja, weil das
Absolut.
einfach Freude ist und ja, und das hat natürlich dann auch einen Reiz.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Med. Omar Zabar und Sandra Kohlmann. Dr. Med. Omar Zabar und Sandra Kohlmann sind für ein Projekt zusammengekommen. Darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz.
Frau Kohlmann, nach der Schule, jetzt Sie gewusst, wo das hingeht, was das werden soll?
Also ich war nicht ganz so zielstrebig, zumindest vom Kopf her, wie Dr. Zaber. Ich habe festgestellt, okay, Mathe ist jetzt nicht so meins, aber Sprachen kann ich ganz gut. Also könnte ich ja in die Richtung gehen. Und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht in Wiesbaden zur Fremdsprachenkorrespondentin und habe im Zuge dessen dann festgestellt, der Teil mit dem Kaffeekochen und dem Terminplan für den Chef, das ist jetzt auch nicht so meins. Aber Übersetzen hat mir eben Spaß gemacht, weil das war eben Bestandteil dieser Ausbildung. Und dann habe ich herausgefunden, dass man das auch gezielt studieren kann. Und dann bin ich nach Saarbrücken gegangen, habe das dann tatsächlich 5 Jahre lang studiert. Das hat mir dann auch selbst an der Uni von einigen anderen Studenten aus anderen Fachbereichen die entgeisterte Frage eingebracht: Übersetzen? Das kann man studieren? Ja, kann man. Konnte man zumindest. Ja, und dann irgendwann hatte ich dann mein Diplom in der Tasche. Das gibt's ja heutzutage so auch nicht mehr. Daran merkt man dann immer, wie alt die Leute sind, wenn die noch ein Diplom in der Tasche haben. Ja, und dann kam ich über Umwege.
War die Fremdsprache wenigstens dann auch Französisch? Habe ich das jetzt dann richtig eingeschätzt, oder?
Nein, Spanisch. Also,
Okay,
beziehungsweise meine
aber
erste Fremdsprache.
Saarland war natürlich sofort, man kommt sofort irgendwie, ja, okay,
Ich
falsche
glaube, ich
Fährte.
bin. Ich glaube, ich bin die einzige Studentin in Saarbrücken, die es geschafft hat, kein einziges Mal nach Frankreich zu fahren in der Zeit.
Okay, das ist.
Nee, Frankreich war tatsächlich, oder Französisch war nie mein Ding. ja, warum auch immer. Die Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin hatte schon Spanisch als zweite Fremdsprache im Angebot. Also Englisch, erste Fremdsprache, war irgendwie von Anfang an klar. Und dann habe ich gedacht, ja, Spanisch finde ich doch irgendwie spannend und lerne ich jetzt mal noch. Und dann habe ich das in der Ausbildung, wie gesagt, gelernt und habe das dann im Studium eben fortgesetzt. Das war mir dann schlicht näher als das Französische.
Okay, war das nur lustig mit dem Saal, aber ich vermute mal, Spanisch wäre auch in Mainz gegangen.
Ja, aber dazu hätte ich nach Germersheim gemusst, weil der Fachbereich fürs Übersetzen nach Germersheim ausgelagert ist von der Uni Mainz.
Okay.
Genau, also Heidelberg stand noch zur Auswahl, aber ja, irgendwie hat es mich dann doch nach Saarbrücken verschlagen.
Ja, ich glaube, hat sogar auch was, das Lebensgefühl. Ich war auch mal ganz kurz im Saarland, ja, hat sogar was, ja.
War auch, also zum Studieren war das auch echt nett.
Okay. Das machen Sie heute noch oder wie würden Sie heute Ihre Arbeit beschreiben?
Genau, also das mache ich heute noch. Ich bin über zwei Zwischenstationen irgendwann bei einer relativ großen Behörde gelandet, bin dort im Sprachendienst und übersetze eben jetzt auch noch meistens ins Englische, teilweise auch aus dem Englischen. Die zweite Fremdsprache ist inzwischen bis auf Urlaubsaufenthalte in Spanien relativ, ja, untergegangen, möchte ich mal sagen. Aber genau, also übersetzen tue ich heute noch und inzwischen bin ich nebenberuflich im Bereich Medizin unterwegs durch den Dr. Zaba und habe mal als Fitnesstrainerin auch nebenberuflich so ein bisschen gejobbt. Das war allerdings vor der Corona-Pandemie. Mit der Schließung der Fitnessstudios hat sich das dann auch irgendwie erübrigt.
Das
Ja,
Thema
aber.
Corona, das wird mir irgendwie gar nicht los. Ich habe das jetzt so in den letzten Wochen in jedem Gespräch irgendwo drin gehabt, weil es überall irgendwie dann doch so einschneidende Dinge hat. Und ja, das ist
Also
irgendwie.
für uns war es positiv tatsächlich, weil sowohl Dr. Zaber als auch ich plötzlich durch die Pandemie, durch die Lockdowns einfach mehr Zeit hatten. Das heißt, das war die Zeit, in der wir unser Buch so richtig vorangebracht haben eigentlich.
Wobei ich noch gearbeitet habe, natürlich, also das muss man dazu sagen, wir hatten
Ja,
jetzt
ja.
gearbeitet. Wir mussten tatsächlich arbeiten, aber es war so, dass man hatte viel weniger Kongresse, man hatte viel weniger
Genau.
so Außentermine und dadurch war natürlich mehr Zeit, dass man tatsächlich dann auch das mehr machen konnte. Aber das stimmt, ich glaube, das war mitentscheidend, dass Corona da war, weil einfach tatsächlich so das Hamsterrad plötzlich aufgehört hat zu drehen, so stark zumindest. Und da hast du vollkommen recht, ja.
Ja, ich habe aber auch das nur 2, 3 Wochen genossen und danach habe ich gemerkt, oh, jetzt habe ich Zeit für all die Dinge, die sonst nicht funktionieren, weil man die Zeit nicht dazu hat. Ich habe das gnadenlos ausgenutzt und wirklich so viele Sachen auf den Weg gebracht, wie, glaube ich, vorher noch nie in meinem Leben. Das ist, weil es war keine Störung, nix. Man
Ja.
konnte wirklich so viele Sachen machen, alles, wo man jetzt keine Menschenmengen brauchte. Ich würde jetzt gern von Ihnen noch wissen, das heißt, der Wunsch, Arzt, Mediziner zu werden, ist ja der eine, aber da musst du ja trotzdem dann noch, da musst du ja die Schule noch nachkommen, ne?
Ja, klar. Ja.
Ja? Ne, ich habe immer ein bisschen Respekt, das heißt, ich habe mittlere Reife, glaube ich, gerade gehört, ne, am Anfang, ne? War
Ja,
richtig, oder? Ja.
mit Reife und dann eben auf der technischen Schule, Technik-Gymnasium, auch noch mit Schwerpunkt Elektrotechnik, das Abitur, das Allgemeinabitur gemacht. Aber also mir fiel es dann auch natürlich, was auch sehr auffällig war, natürlich, nachdem ich das Studium begonnen hatte, war ja so, dass ich ja schon, ich glaube, 22 war oder 23, 22 und viele natürlich gleich nach Abitur den Studienplatz bekommen haben. Und dann war das so, ich brauchte viel länger, um Sachen auswendig zu lernen und konnte, wenn ich zurückgeben musste, auch viel weniger behalten. Und das war echt schon am Anfang schon frustrierend, wie das Lerntempo bei den Kollegen war. Aber ich glaube, da hat auch immer das Glück des Tüchtigen geholfen, dass man Prüfungen durchaus manchmal die Frage bekommen hat, die dann auch plötzlich zu beantworten war. Ich werde nie vergessen, dass wir in der ersten Lerngruppe im ersten Semester, da hatten wir eine Dame, eine Kollegin, die wirklich von der ganzen Lerngruppe am meisten gelernt hat, wirklich auch perfekt, so wie sie das alles immer alles wusste. Und dann hatte sie er hat nicht die erste Frage, auch, ja, auch wirklich mit Glück die Frage, die ich auch wusste und habe die super beantwortet, aber es war wirklich schon ein kleiner Teilbereich. Und dann hatte sie die erste Frage schwieriger bekommen und hat dann nicht so ganz gut geantwortet. Ich hatte die zweite Frage, die wusste ich nicht und habe ihm gesagt, den Bereich habe ich nicht gelernt, aber habe mich auf das und das konzentriert und das hat er akzeptiert bei mir. Und dann hat sie eine Frage gehabt, die sie nicht so ganz wusste und dann hat er die echt so ein bisschen rund gemacht. Und dann hat sie ihr Studium abgebrochen. Sie hat nach dieser Prüfung gesagt, nee, das ist nichts für mich, ist da weg. Und für mich war das so, Also ich bin vorher so ein bisschen in mich gefahren, weil ich dachte, wenn so eine Gute nicht studiert, Mensch, wie willst du es denn schaffen? Wie willst du da durchkommen mit deinem, ich hatte kein Latein, kein Bio, auch kein wirkliches Chemie, es war eher so technisch bezogen, aber ich sage nochmal, also das war nichts geschenkt, aber es ist schaffbar, wenn man wirklich einen Wille hat und die Geduld hat und auch sich da nicht irritieren lässt. Also ich habe mit Leuten oder mit die Leute, die mich da oder nicht unterstützt haben oder gesagt haben, das schaffst du eh nicht, den habe ich mich nicht lange aufgehalten. Und das war ganz gut, glaube ich, so, dass man einfach da nicht hat beirren lassen. Und als es dann nach der Klinik, da kommt man ja nach dem Klinikum, kommt man ja in das Klinische, wo man mit Patienten arbeitet. Und das war für mich auch wirklich wunderbar. Und auch für mich war auch sehr früh klar, Orthopäde zu werden. Auch da hatte ich Glück, dass ich den Studienplatz oder den Facharztbereich Orthopädie bekommen habe. Und das war natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Das war ein ganz anderes. Also sie schlucken oder sie saugen ja, das wissen ja dann auch ganz anders auch, ne?
Na, ich glaube, wenn man mit Leidenschaft und mit dem Willen da ist, etwas machen zu wollen, dann sind tatsächlich alle Hürden, die da kommen, egal und man nimmt die. Also und für mich ist es so, was Sie da gerade gesagt haben, wenn dann irgendjemand sagt, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das sind eigentlich die Sätze, die mich erst richtig anspornen zu sagen, doch. Und ja, ich finde es gut. Und jetzt gerade im medizinischen Bereich ist ja der Punkt, ja, wann ist man denn ein guter Arzt, ein guter Mediziner? Da kommt zum einen das Studium, aber irgendwann ist die Erfahrung das eigentlich, was es ausmacht, dass ich irgendwas 20 Mal gesehen habe. Das heißt, jemand kommt zu mir in die Praxis rein und ich sehe schon, was Sache ist. Dann fängt es ja an, erst richtig gut zu werden.
Also das ist tatsächlich so, dass man nach dem Studium, das ist brutal, sie gehen ja in die Notaufnahme und haben zwar theoretisches Wissen, aber überhaupt kein praktisches und es kommt niemals ein Lehrbuchfall zu ihnen, sondern viele versteckte Informationen, die sie erstmal herausfinden und heraussehen müssen. Das ist echt eine schwierige Zeit, aber die lernen da unheimlich viel. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Unfallchirurgie in einer großen Notaufnahme gelernt habe. Bis heute kann man aus dieser Zeit in jeder Unfallsituation einfach reagieren. Man muss nicht lange nachdenken. Hat die scheint jetzt mit dem Kopf. Aber es ist tatsächlich so, dass die Erfahrung eine ganz andere ist. Und es ist ja so, auch jetzt, ich bin jetzt als Chefarzt einer Klinik, habe ich meinen Assistenten und da sage ich immer, man muss viele Gesunde sehen, bis sie das Kranke sofort erkennen. Als man einen guten Blick hat, dass man sofort weiß, oh, das hat der und der und das ist das und das, bekommt man erst, wenn sie viele normale Fälle gesehen haben, weil dann fällt ihnen das pathologisch viel schneller auf, ne? Weil wenn jetzt jemand mit einem Knie kommt, das verletzt ist, ich sage immer, untersucht erstmal das gesunde Knie, weil dann kriegt ihr die Differenz viel besser ersichtlich, ist viel mehr ersichtlich, als wenn man gleich mit dem kranken Knie anfängt, und dann sieht man zwar den Kreuzband, aber es ist nicht so imposant, wie man vorher das Kreuzband auf der gesunden Seite gesehen hat. Und das bestätigt so ihre Aussage. Man muss wirklich mit der Zeit das so ein bisschen die Erfahrung dazu bekommen, um dann wirklich ein guter Mediziner zu sein. Wobei auch das Wissen die Basis ist. Also man kann nicht durch Empathie und nett sein und lieb sein und toll sein.
Evidenzbasierte Medizin, es ist ein Baustein. Die Erfahrung ist ein Baustein und natürlich ohne Wissen funktioniert es natürlich nicht. Das ist der Punkt.
Omar Zabar und Sandra Kohlmann sind meine Gäste hier im Talk bei Antenne Mainz. Redewendungen und Krankheitsbilder richtig deuten, das ist Thema hier im Gespräch bei Antenne Mainz mit Dr. Med. Omar Zabar und Sandra Kohlmann.
Jetzt haben wir so ein bisschen hier gerade diese sprechende Medizin, die bei uns so im Bereich sehr, sehr oft fehlt. Und tatsächlich, wenn ich das jetzt ja richtig deute, ohne diese Zeit hätten Sie ja zum Beispiel auch gar nicht zueinander gefunden, ne? Weil da gehört ja dann auch die Frage dazu, was machen Sie denn eigentlich? Und das hat natürlich auch was mit der Gesundheit zu tun, weil natürlich ruiniere ich mir vielleicht meine Gesundheit an meinem Arbeitsplatz, weil ich eine falsche Haltung habe, weil ich irgendwas nicht richtig mache. Und das ist natürlich Bestandteil auch solcher Gespräche, um möglichst diese Dinge zu finden, um es dann in Zukunft auch besser zu machen. Und die Erwartungshaltung halt auch, die wir halt oft auch als Patienten haben, dass
Ja.
irgendwas schnell gehen muss, aber Dinge, die ich mir selbst erarbeitet habe über Jahre, die brauchen vielleicht auch eine gewisse Zeit, bis sie wieder weg sind.
Ja.
Das ist also krass. Das
Da
ist genau
braucht es
richtig.
unbedingt die Reflexion auch des Patienten, ne? Also da spreche ich ja aus eigener Erfahrung. Da muss man schon bereit sein, auch das Problem tatsächlich vielleicht bei sich selber zu suchen und eben nicht zu erwarten, dass man jetzt eine Pille verschrieben kriegt und dann ist alles wieder weg. Da muss man eben auch bereit sein, mal wirklich hinter die Fassade zu gucken und zu überlegen, okay, was liegt da vielleicht tatsächlich bei mir im Argen?
Ja. Und wie viel Macht habe ich selbst?
Ja, auch das, genau.
Ja, das also, ist es. Ja.
Das vegetative System ist ja unheimlich stark. Das ist ja eigentlich das System, das praktisch viel vorherrschender ist als das willkürliche System. Also wenn Sie allein an Herz und Lunge denken, da haben wir überhaupt keinen Einfluss im direkten Sinn. Natürlich können Sie sich den Mund zuhalten und versuchen nicht zu atmen. Trotzdem würden Sie nie dadurch ersticken, weil letztlich wird der Impuls der Atmung immer stärker sein. Genau das gleiche gilt fürs Herz. Und wenn wir jetzt am Herz bleiben, dann wissen Sie, wenn Sie Angst haben, was macht das Herz? Es ist sehr schnell. Aber wenn Sie verliebt sind, ist es auch sehr schnell. Also ist die Funktion nicht das Problem, sondern die Emotion, die dahinter steckt. Die Emotion, wenn Sie Angst haben, verschließen sich, Sie haben entsprechend Schmerzen, Sie haben entsprechend, ja, negative Gedanken und können sich kaum so bewegen, wie Sie es gerne hätten. Und wenn Sie verliebt sind, dann springen Sie über alle Hürden, dann ist Ihnen alles egal, was gerade los ist, weil einfach die Emotionen Ihnen viel mehr Kraft geben. Und das ist ganz wichtig zu verstehen in unserem Körper, dass eben nicht die Funktion das ausschlaggebend, sondern die Emotion dahinter steht. Also wir haben ja zum Beispiel in der Skoliose, also in der Wirbelsäulenverkrümmungen, Menschen, die extrem krumm sind, mit 110 Grad und mehr, die null Beschwerden haben. Und dann haben wir Patienten, die vielleicht 17 Grad haben, was fast jeder Mensch hätte, wenn man ihnen wünschen würde, die eigentlich keine Beschwerden haben müssten, aber mächtige Beschwerden haben. Und das erklärt sich nicht, die erklären das einem selber, die sagen, ja, ich bin doch da krumm, das ist doch schief, das ist doch hier nicht gerade, das kann doch nicht stimmen, da muss ja was passiert sein, dass es so extrem ist. Aber es hat eben nichts miteinander zu tun, weil der Körper ja vieles kompensiert. Gerade wenn sie damit aufwachsen, geboren werden, entstehen, dann entsteht dieser Druck gar nicht auf den Körper, den man manchmal vermeintlich als Patient so denkt. Der Körper kompensiert ganz, ganz viele Sachen. Das ist kein Auto oder keine Maschine. Und trotzdem ist es für den Patienten sehr schwer zu verstehen, ne, warum macht das jetzt keine Schmerzen? Und das ist eben wichtig, dass man versteht, das vegetative System sucht sich die Schwachstelle in einem Körper aus, also es erfindet nicht den Schmerz. Wenn sie Probleme mit ihrem Knie hat, dann geht das Psychosomatische auf ihr Knie. Der andere hat das im Nacken, dann geht das auf den Nacken. Und das ist nicht immer gleich bei jedem Patienten. Und das muss man halt auch so verstehen, dass man nicht simuliert, sich nicht anstellt, komm jetzt einmal ein bisschen stark, dann geht es wieder weg. Sondern da gibt es verschiedene Ebenen, die die Psyche sehr stark beeinträchtigen können. Sei es jetzt auf dem Arbeitsplatz, sei es in der Familie, sei es frühkindliche Ereignisse, sei es traumatische Verhältnisse. Manchmal ist es auch so, das Gehirn muss Sachen, um Sachen zu verarbeiten, Sachen wegschieben, Sachen verdrängen. Aber die sind damit nicht gelöst. Sie sind für den Moment weg. Und viele Patienten erinnern sich dann nicht an dieses Ereignis mehr. Aber der Körper spricht das eben aus. Und da hilft einem schon, diese Sprichwörter wieder dazu zu kommen, das wieder zu reflektieren. Also das ist immer ganz wichtig, wie Sandra schon sagte, dass die Reflexion beim Patienten auch da ist. Weil für ihn ist es auch, in Anführungszeichen, einfacher. Er hat eine klare Diagnose, er hat einen Bandscheibenvorfall, er hat eine Schulterarthrose und dadurch erklärt sich der Schmerz. Also wenn man ihm sagt, nein, die Schulter ist anders belastet. Ne? Sie kennen das Wort vielleicht, jemand die kalte Schulter zeigen. Ne? Ja, was bedeutet das, jemand die kalte Schulter zeigen im übertragenen Sinne? Also von jemandem ignoriert zu werden, jemanden wirklich nicht zu beachten. Und das verletzt einen sehr letztlich. Es ist mehr als einen beleidigen, sondern es ist wirklich eine Kränkung. Ne? Und es gibt im Medizinischen den Begriff der frozen Schulter, wo die Schulter plötzlich eingefroren ist, kalt ist, sich nicht mehr bewegen lässt. Die Kapsel schrumpft nachweislich nach und es entsteht eine Bewegungsaufhebung. Der Patient kann den Arm nicht mehr heben. Man weiß medizinisch bis heute nicht, was der Mechanismus dafür ist. Man kann das fast gar nicht therapieren. Man hat ungefähr ein Jahr, bis sich das von selber plötzlich wieder öffnet. Und das hilft weder Spritzen, noch eine Operation, noch dass sie Medikamente geben, noch dass sie Physiotherapie machen, noch manuelle Therapie. Das ist erstmal für sich so verblockt, dass nichts läuft, bis eben fast ein Jahr vergeht. Und meistens sind ja so bei Kränkungen einfach die Zeit, die das Ganze löst, so ein bisschen, bis es wieder in Funktion kommt. Ne? Und das ist auch so was Imposantes einfach. Und wenn Sie diese Menschen haben als Arzt und mit denen so ein bisschen ins Gespräch kommen und da so ein bisschen mehr erfahren, dann erkennt man ja ein paar Sachen. Für mich ist es ja wichtig als Orthopäde, dass ich dieses Fass nicht öffne, weil das kann ich eben nicht. Ich kann es zwar erkennen, was es ist, aber ich kann nicht das Problem nachher als Psychotherapeut lösen. Aber es ist halt wichtig, das überhaupt wahrzunehmen und vielleicht den Patienten den Hinweis zu geben, schau, da gibt es ein Thema, das solltest du mit Fachkollegen sicher nochmal anspielen.
So, jetzt überlege ich gerade, wie ich die Überleitung hinkriege. Warum habe ich einen Frosch im Hals? Wo kommt das her? Das ist ja eigentlich auch keine schöne Vorstellung, ne? Also jeder weiß, was das ist, aber wo kommt der Frosch her?
Also der rein sprachlich, sprachwissenschaftlich, wir haben im Hals eine kleine Ranula und das nennt sich Fröschlein, Fröschchen. Okay. Daher kommt das, wenn das entzündet oder gereizt ist. Aber dazu haben wir ja hier mit Omar den Fachmann. Also ich kann nur sagen, dass das Ding tatsächlich Fröschlein heißt.
Aber das heißt, ist das dann auch so die Arbeitsweise, dass man zum einen das Sprichwort hat, dann guckt man, was bedeutet es für den Körper, dass man aber auch dann vielleicht guckt, wo kommt es her?
Ja, also wir hatten das jetzt mit dem Fröschlein, ist schon ein bisschen anders, weil es auch einen anatomischen Bezug hat. Und ich denke mal, dass sich das so aus diesem anatomischen Bezug entwickelt hat. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, die Engel, glaube ich, ne? Also wir haben auch was im Nacken sitzt oder so. Und das ist ja, in der Jagd.
Ich kann noch ein Beispiel aus dem Buch, Schmetterlinge im Bauch.
Ja.
Ja, jeder weiß, was es ist, aber ich bin mir sicher, es sind keine Schmetterlinge.
Nein, genau. Das ist das vegetative System. Das vegetative System, da ist vor allem der Nervus vagus, der die meisten Impulse gibt. Der Nervus vagus ist das Besondere an dem, das ist ein Hirnnerv, der aber außerhalb des Gehirns agiert. Also der geht in den Körper rein, meistens im Bereich der Lunge, des Bauches und entsprechend werden da nervale Aspekte oder nervale Impulse gegeben, die dann letztlich dieses Kribbelgefühl einfach auslösen letztlich, ne? Und den Patienten so Empfindungen haben, man denkt dann in dem Moment nicht ans Essen und ans Trinken, sondern nur an seine Liebe halt eben. Und das irritiert schon das System sehr stark. Im positiven Sinn. Das ist eher positiv zu sehen. Der Vagus kann beide, sowohl negativ als auch positiv.
Wie ist das? Hatten Sie dann irgendwie eine Liste von Hunderten von Sprichwörtern und mussten dann eine Entscheidung erstmal treffen? Was wird angegangen?
So ungefähr war es tatsächlich. Also wir haben unsere Sprichwörter erstmal gesammelt, dann ein bisschen nach Körperregionen strukturiert und dann haben wir uns überlegt, okay, was davon passt zu medizinischen Fällen, Fällen, die entweder bei Omar in der Praxis oder in der Klinik irgendwie vorgekommen sind, die er aus seinem beruflichen Alltag eben kennt. Oder welche Fälle habe ich vielleicht auch im Bekanntenkreis, in der Familie, die eben auch zu den entsprechenden Sprichwörtern oder Redewendungen passen. Beziehungsweise, wo mir eben aufgefallen ist, dass da ein Bezug bestehen kann zwischen den entsprechenden Redewendungen und den Beschwerden, die die Leute haben.
Gut, ich sag mal, das ist ja, hatten wir ja schon, schlägt mir auf den Magen, das ist ja der Klassiker und dann...
Ja, oder auch etwas nicht loslassen können. Sie wissen ja auch, wie viele Menschen haben Schmerzen in den Fingern, in den Handwurzeln, in den Gelenken und entsprechend, wenn man das sich anatomisch anguckt, dann sieht man zwar immer diesen Karpaltunnel, der durchaus Druck machen kann auf die Nerven und entsprechend da auch die Diskussion ist, muss ich das operieren oder nicht? Und letztlich gibt es schon Themen, die Sie entweder nicht packen können, im wahrsten Sinne des Wortes, oder etwas nicht loslassen können. Und wenn Sie das Thema da mit einbeziehen, eben, dass Sie eben etwas nicht loslassen können, dann können Sie dadurch auch Ihre Beschwerden durchaus lösen. Wie gesagt, Sie haben mit Sicherheit auch ein Problem an der Hand, aber dann lässt sich das sehr gut eben durch manuelle Behandlung auch lösen. Ne? Und das ist halt ganz wichtig zu verstehen, dass diese Psychosomatik anders reagiert. Es verstärkt den Schmerz, sie gießen im wahrsten Sinne des Wortes Feuer ins Öl. Also es muss schon, sie gießen Öl ins Feuer, sie müssen schon ein Feuer haben, das da schon besteht, um dann durch die Psychosomatik es auch lodern zu lassen. Und das ist eben wichtig für den Patienten zu verstehen, dass das nicht eine Simulation ist, dass man erstmal annimmt, okay, ich darf auch drüber nachdenken, woher kommen die Schmerzen, in welchem Zusammenhang stehen die. Ne? Und eines der Merkmale, finde ich immer für den Patienten, die immer ganz wichtig sind, ist, wenn man sehr oft den Arzt wechselt, ist so ein Hinweis, dass irgendwas psychosomatisch sein kann. Wenn man keine klare Diagnose findet, ist das so ein kleiner Hinweis. Und wenn nichts hilft, das ist immer ganz wichtig zu verstehen, wenn man sagt, ja, ich habe schon alles ausprobiert, ich habe sämtliche Tabletten, sämtliche Behandlungen, nichts hilft mir. Auch das ist so ein Red Flag, wo man wissen muss, okay, dann ist es nicht rein organisch. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie einen gebrochenen Arm haben, Und er ist furchtbar gebrochen. Wenn Sie den in den Krebs legen, dann hört der Schmerz auf, obwohl er immer noch gebrochen ist. Und bei einem seelischen Schmerz wird das nicht aufhören, auch wenn es geschient ist, auch wenn es stabilisiert ist, ne? Weil letztlich das Problem damit nicht gelöst ist. Und das ist immer ganz wichtig, als Arzt und auch als Patient so reflektieren, ja, was sind meine Warnsignale, dass einfach nicht allein die Arthrose oder der Bandscheibenvorfall für diese Schmerzen zuständig ist.
Also ein Spruch hatte ich auch schon gesagt, das habe ich bei vielen Menschen erlebt, das ist tatsächlich ein Warnsignal, wenn man sagt, ich habe die Nase voll. Das zeigt nämlich oft, dass man etwas macht, was nicht gut ist für einen, wo man letztendlich, dieser Satz ist ein Warnsignal, dass man in seinem Leben was verändern sollte.
Ja, aber er deutet auch, wissen Sie, die Nase voll bedeutet ja aber auch, ich kriege nichts mehr rein, ich schaffe das nicht mehr. Es ist voll einfach, ne? Und ich zerplatze gleich. Ich weiß nicht, wie ich meine Wut oder meine, also diese Hilflosigkeit. Und das wiederum, das mag das System, das vegetative System überhaupt nicht. Das vegetative System kommt nicht mit klar, wenn es das Gefühl hat, es ist hoffnungslos, es ist nicht ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und damit kommt das System nicht klar. Wenn, egal wie beschwerlich das ist und Sie wissen, es gibt eine Lösung dafür, sind Sie viel mehr bereit und das System viel mehr bereit, dafür zu kämpfen, als wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind dem Ganzen ausgesetzt und Sie haben keine wirkliche Macht, es zu ändern. Oder auch, was auch sehr schlimm ist, Sie wissen gar nicht, was es genau ist. Um es loszuwerden, müssen Sie ja wissen, was es ist. Und das verstärkt auch wiederum dieses Gefühl der Hilflosigkeit und damit wiederum Angst. Und Angst ist ein ganz, ganz starker Impulsgeber des vegetativen Systems. Das System ist ja dafür ausgelegt, dass Angst sehr schnell oder dass Gefahr sehr schnell wahrgenommen wird. Und aber in der jetzigen Zeit ist es leider ein zu hoher Puls, der da drauf kommt und leider dann auch das System völlig verstärkt wiedergibt, ja.
Omar Zabar und Sandra Kohlmann haben gemeinsam ein Buch geschrieben. Ich spreche mit Ihnen hier bei Antenne Mainz.
Ich merke, der Mediziner sprudelt ganz schön. Das war, glaube ich, eine Aufgabe, das zu übersetzen, ne?
Och, das ging ganz gut. Also, ja, wir haben festgestellt, es hilft, wenn man drüber redet. Das haben wir ganz heftig getan. Also dieses Buch ist entstanden in ganz, 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 ganz vielen Stunden telefonieren. Weil auch wenn wir räumlich relativ dicht beieinander wohnen, haben wir kein einziges Mal wirklich physisch zusammengesessen für dieses Buch. Sondern das ging alles in stundenlangen Telefonaten. Also wenn wir jetzt noch in den 80ern, wäre das richtig teuer geworden.
Ich habe es mitgekriegt, dass man gibt ihm ein Stichwort und dann fängt es natürlich an zu sprudeln und dann kommt wahrscheinlich diese ganze Praxiserfahrung, die dann damit mit hochkommt. Und ja, ein Buch hat nun mal beschränkten Raum und das heißt, da muss man gucken, wie breche ich das runter, ne? ohne dass irgendwas verliert.
Genau, ja, also es ist auch so, dass diese Telefonate uns da wirklich geholfen haben, wie Sie schon sagen, erstmal das Grundsätzliche zu verstehen auch. Und es war so, dass Sandra auch vieles aufgenommen hat, weil einfach die Impulse zu viel waren, um da wirklich dann sortieren zu können, was nehmen wir dafür raus, ja.
Was ist Ihr Lieblingssprichwort?
Für Sandra? Oder?
Ja. Ich glaube, ich bin bei den Schmetterlingen im Bauch. Das finde ich besonders deswegen schön, weil das altgriechische Wort Psyche ja tatsächlich auch Schmetterling heißen kann, wenn man es übersetzt. Und ich finde das total schön. Und allein diese Vorstellung, und ich mag diese kleinen bunten Falter und ja, ist ein schönes Sprichwort.
Was können wir jetzt in der Praxis damit machen? Das heißt, das ist auch für ärztliche Kollegen, um zu schauen?
Ja, also es ist für ärztliche Kollegen gerade, wie ich schon sagte, so ein bisschen die Anamnese mehr zu beachten. Diese Anamnese bedeutet, die Krankengeschichte des Patienten wirklich wahrzunehmen, den Patienten schon die Zeit zu lassen, von seinen Beschwerden zu erzählen, die Zusammenhänge genau zu verstehen. Und das hilft einem sehr schnell klar auf die Diagnose zu kommen. Und man lernt eben auch das Drumherum des Patienten. Wie kompliziert erklärt er etwas? Wie klar kann er es wiedergeben? Sieht er selber bestimmte Zusammenhänge? Also das bringt schon sehr viel, wenn man den Patienten sehr zuhört. Und man kann auch danach seine Untersuchung viel besser abstimmen. Also Sie müssen sich vorstellen, der Patient wartet lange auf den Termin, dann kommt er und dann will er meistens einem, ja, wie wir sagen, also so viel wie möglich abgreifen und erklärt einem, dass er hier und da und dort Schmerzen hat. Und bei der dritten Angabe an Schmerz schaltet der Arzt sofort aus, weil er sieht, was soll ich denn jetzt alles hier noch diagnostizieren, und würde am liebsten ihnen nur noch eine Tablette in die Hand geben, ne? Und das ist auch wichtig für den Patienten zu verstehen, dass es von der Anamnese her strukturiert sein sollte, dass man wirklich nicht zu sehr jetzt ins Detail geht und nicht zu sehr ins Flügelnliche, sondern erstmal sagt, dann haben die Beschwerden begonnen, was verstärkt die Beschwerden, was lindert die Schmerzen, also ein bisschen strukturiert, um erstmal auch da die Ebene zum Arzt zu finden. Also auf beiden Seiten ist die Angabe der Beschwerden ganz wichtig. Also es ist immer sehr schwierig, wenn der Patient einen Ordner mitbringt, der bis oben hin voll ist an Diagnosen und an Informationen, wann soll er das denn durchlesen?
Aber es ist kein Fachbuch, es ist trotzdem eigentlich unterhaltsam, teilweise auch zum Lesen und auch für Patienten und Patientinnen eine gute, ja, vielleicht Vorbereitung, einfach mal zu gucken, ja, warum sitzt es mir im Nacken? Ne?
Das war uns wichtig, dass es nicht zu fachlich ist, es ist alles wirklich sehr, sehr einfach erklärt. Ich glaube, dass jeder Laie dieses Buch lesen kann und auch in der Unterhaltung. Deswegen haben wir uns auch klar, und es war auch so, dass einige Verlage am Anfang das nicht wollten, dass es einen Dialog gibt, sondern dass es eben ein Monolog ist, so aus ärztlicher und oben herab so erklärt. Das wollten wir auf keinen Fall. Und wir sind sehr, sehr froh mit unserem Mentoren Verlag, dass er da auch diese Idee voll mit uns getragen hat, dass wir das so umsetzen durften, wie wir es genau uns vorgestellt haben. Es hat uns überhaupt keine Einschränkungen gegeben von der Idee. Auch sehr, sehr toll. Und es ist das genau umgesetzt worden, was wir wollten. Wir haben einen Dialog zwischen Patient und Arzt. Und ein auch vielmals, also dann natürlich auch in der Strafwissenschaft, wo auf Augenhöhe entsprechend das diskutieren und erklären.
Welches Sprichwort hat es nicht ins Buch geschafft? Ins Erste? Waren zu viele?
Ja, ich denke, es sind sehr viele, die es nicht geschafft haben.
Ja. Ich bewundere das ja, ich würde das ja gar nicht, ich kann mich immer so schwer von Dingen dann trennen. Deswegen, ich glaube, das ist eine richtige Herausforderung.
Ja, war nicht einfach, aber ich glaube, wir haben eine relativ repräsentative Auswahl gefunden für unseren Körper.
Sehr spannend. Wir haben das so ein bisschen an den Körper orientiert, dass wir gesagt haben, jede Region nur einmal natürlich, und haben uns dann entsprechend die besten Sprichwörter dazu ausgesucht, die auch schön, also die Fälle, die müssen vorstellen, diese 10 Fälle, die beschrieben worden sind, sind reelle Fälle, natürlich nicht geschlecht und örtlich gleich bleibt, damit derjenige sich nicht wiedererkennt, aber sind wirkliche Fälle, sind wirkliche Erzählungen, sind wirkliche stattgefundene Beschwerden, und damit ist es viel authentischer eben. Und auch der Bezug zur Psychosomatik ist auch wirklich so, wie wir es dargestellt haben. Also wir haben das Stichwort, wir haben das nicht erfunden, sondern wir haben tatsächlich geguckt, was hat der Patient damals ausgesagt, dass es da zueinander gepasst.
Ich habe also gehört, in dem Moment, wo ich eine lange Leidensgeschichte hinter mir habe und es keine Lösung gibt, lohnt es sich, in dem Buch zu stöbern.
Absolut.
Definitiv.
Wenn der Körper zum Übersetzer wird, eine spannende Idee, und ich bedanke mich für Ihre Zeit.
Wir danken Ihnen.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.